Es gibt so Tage, da brauche ich ein Skript und einen genauen Plan, wann ich was sage. Und dann gibt es so Tage wie heute, wo ich mir denke, ich rede einfach drauf los, das wird schon passen. Keine Sorge, ich habe einen groben Fahrplan sozusagen. Aber ich habe mich heute gegen das Skript entschieden, weil ich, glaube ich, in meinem monatlichen Zyklus wieder an diesem Punkt bin, wo es mir einfach besser gelingt, meine Worte so vom Kopf direkt auszusprechen. Das schaffe ich nicht immer, aber dieses Mal schaffe ich es. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt vielleicht letzte Woche gehört, dass es mir nicht so gut ging. Danke für all die lieben Nachrichten, die ich dazu erhalten habe. Wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Sachen. Wir beginnen mit dem Älterwerden. Das ist nämlich so ein Thema, das mich natürlich durchaus beschäftigt, weil es mein Geburtstagsmonat ist, aber nicht nur, denn ich bin viel auf TikTok unterwegs und da merke ich schon, wenn du über 30 bist, dann wirst du da echt dafür geschämt für dein Alter. Und ich möchte gerne ein bisschen im Detail darüber sprechen, weil ich das eigentlich gar nicht einsehe. Wenn es ums Älterwerden geht, dann geht es auch oft darum, wie finden wir neue Friends. Das ist auch so ein Ding, das ich immer wieder gefragt werde bei den V-Gates-Runden. Und ich möchte durchaus auch ein bisschen über SOS Balkan-Route sprechen und so andere globale Geschichten, die gerade passieren und die in ihrer Schrecklichkeit kaum zu fassen sind. Jetzt kommt erstmal der Intro. Holt euch gerne einen Softdrink eurer Wahl. Ich hätte jetzt gerne einen Iced Latte, aber ich glaube, den gönne ich mir, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, wenn ich dann schneide. Genau, los geht's, ihr Hasen!
Hi, Alex hier. Wie geht's? Alles stabil.
Mit 33 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 33 Jahren, na 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 na. Wie geht dieses Lied nochmal mit 66 Jahren? So fühle ich mich, wenn ich auf TikTok unterwegs bin. Ich habe ein TikTok gepostet, in dem ich darüber spreche, dass ich jetzt 33 bin und mich nicht mehr schäme für ganz verschiedene Sachen. Also einmal zum Beispiel in der Öffentlichkeit Platz einzunehmen, für meine unrasierten Beine in Shorts, für meine Nippel, die durch das weiße Top durchblitzen oder Momente, die andere peinlich finden, also so Cringe-Momente. Ich versuche ja, Cringe aus meinem Wortschatz zu streichen. Na, auf jeden Fall liebe ich das Video sehr. Es ist auch auf Instagram, muss ich sagen, gut angekommen. Und ich habe es auf TikTok gepostet. Und eins der allerersten Kommentare, wirklich ohne Spaß, war: Was machst du, Omi, hier auf TikTok? Und ich war echt so, boah, also ein Teil von mir findet es mega amüsant, wirklich, wenn ich mir durchdenke, was bist du eigentlich für eine Peinliche? Aber ein anderer Teil von mir denkt sich schon so, wow, irgendwie ein bisschen beunruhigend, dass junge Frauen noch immer so Angst haben vom Älterwerden, beziehungsweise glauben, dass du mit 33 alt bist. So, ich weiß eh, das ist so ein Generationending und es ist auch kein Problem. Ich glaube, mit 20 dachte ich mir vielleicht auch, dass jemand alt ist. Naja, eigentlich jetzt, wo ich darüber nachdenke, nein, ich hätte mir nie erlaubt, jemanden als Omi zu bezeichnen. Mir wird sowieso nicht in den Sinn kommen, ganz viele Sachen zu machen, die Leute bei mir machen. Also so ein Kommentar ist auf jeden Fall sowas, wo ich mir denke, also mir wäre es peinlich, ich würde mich urgenieren. Ich habe der Person zurückgeschrieben, dass ich genau deswegen auf TikTok bin, damit ich solche Kommentare bekomme, damit ich dann mit meinen Ü30-Friends darüber lachen kann, dass diese arme Seele offensichtlich nicht checkt, dass sie hoffentlich auch 33 wird. Das ist nämlich dieses Ding, dass hoffentlich darin steckt so, so viel Wahrheit. Ich hoffe für die Person, dass sie 33 wird. Denn wer wie ich sehr viel mit dem Tod zu tun hat, vor allem in den letzten Jahren, ja, der ist dankbar für jedes Lebensjahr. Älter werden ist ein riesiges Privileg. Also mir geht es wirklich nicht darum, dass ich bewertet werde, weil ich wirklich ohne Spaß zu 100% davon überzeugt bin, dass es darum geht, dass ich in dieser jungen Frau etwas getriggert habe, weil ich eben so selbstbewusst bin mit meinen unrasierten Beinen, weil es mir eben egal ist, was andere von mir denken, weil ich mich eben nicht mehr schäme. Mir läuft diese Dynamik sehr oft über den Weg, dass Menschen, die selbst sehr eingeschränkt sind von patriarchalen Ideen, umso urteilender sind, wenn Menschen sich dem eben nicht hingeben, ja? Ich kann irgendwo eh nachvollziehen, dass sie sich denken, naja, also wenn ich das machen muss, warum muss das die Alex da nicht machen? Wie kommt das eigentlich? Das ist eigentlich urunfair. Aber ich denke mir so, statt das Individuum, das sich dagegen wehrt, das in Wahrheit für eine gerechtere und freiere Zukunft für alle kämpft, dass man sich auf diese Person stürzt und sagt, ureklig oder bist du alt, wie peinlich, was machst du noch auf TikTok? Da denke ich mir echt so, sei doch froh, dass es jemanden gibt, der diesen Kampf für dich kämpft. Denn ja, du kannst dir natürlich weiterhin die Beine rasieren, du kannst dir alles rasieren, was du möchtest. Der Punkt ist aber, dass es darum geht, dass du diese Entscheidung hast. Genauso wie sich Menschen entscheiden dürfen, dass sie sich die Beine und alles andere rasieren, will ich mich entscheiden dürfen, dass ich mich eben nicht mehr rasiere. Und zwar ohne komische Blicke, ohne gemeine Kommentare auf TikTok, das wäre auch recht leiwand. Jedes Mal, wenn ich auf Instagram Instagram oder auf TikTok eine Person sehe, die irgendwas macht, was ich mich nicht traue oder was irgendwie Mut erfordert, denke ich mir so, oh mein Gott, was für eine Inspiration. Jedes Mal, wenn ich ältere Personen auf TikTok sehe, speziell auf TikTok, denke ich mir, wow, wie nice. Ich hoffe, dass ich mit 80 auch noch die Person bin, die irgendwelche coolen Videos postet, die irgendwelche nice Outfits zusammenstellt oder halt irgendwelche Do-it-yourselfs macht und, keine Ahnung, Spaß am Leben hat und das mit der Welt teilt. Also wirklich, ich bin jedes Mal beeindruckt und inspiriert und glücklich, wenn ich eben Menschen sehe, die nicht, keine Ahnung, zwischen 18 und 25 sind, weil das ja auch nicht die Gesellschaft widerspiegelt. Und wenn die Person, die mir hier vorwirft, ich sei eine Omi, sich denkt, dass sie, wenn sie in meinem Alter ist, darüber hinaus sein wird, auf sozialen Medien unterwegs zu sein, dann sage ich jetzt erstmal, schauen wir uns an, wie die Lage ist, wenn du dann 33 bist, mal sehen, was für Plattformen es dann gibt, mal sehen, was für Möglichkeiten da dann entstehen. Und ich würde mich nie trauen, jemanden das wegnehmen zu wollen oder so Scham in einer Person auszulösen, weil die eben älter ist. Wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, älter werden ist so, so ein Privileg, es ist ein Geschenk. Wir müssen so dankbar sein, dass wir weiterleben können, denn ja, es wird jetzt kurz emotional. Ich habe letztes Jahr meine allerlängste Freundin verloren, okay? Wir waren Freundinnen, seit wir 6 sind. Wir waren beste Freundinnen. Ja, wir haben uns aus den Augen verloren, wie das Leben halt so oft ist. Aber die Person, die gestorben ist, war trotzdem jemand, bei der ich immer wusste, wenn ich um 3 in der Früh anrufe und sage, hey, kannst du mich abholen vom Bahnhof? Die Person wäre gekommen, ja? Das ist so eine Freundschaft, die über 25 Jahre ging. Naja, auf jeden Fall, seit ich diese Freundin von mir verloren habe, habe ich einen ganz anderen Bezug zum Leben und es ist nicht immer so leicht, ja, und die Personen, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass eine meiner besten Freundinnen vor 2 Monaten eine schreckliche Diagnose erhalten hat und sie kämpft um ihre Lebenszeit, um ihre Lebensqualität und wir alle begleiten sie dabei und auch im Kontext dessen denke ich mir so, also Personen, die wirklich hergehen und irgendwie so ur-ageist sind, checken eigentlich gar nicht, wie falsch es ist, was sie machen. Und ich befürchte einfach, Leute, die dieses Privileg haben, dass sie sich nicht mit dem Tod beschäftigen mussten, die lassen außer Acht, dass das Leben nicht ohne den Tod passiert. Und dementsprechend bin ich so, Bruder, nenn mich Omi, so oft du willst. Ich werde jede einzelne Falte, die ich in meinem Gesicht habe, mit Stolz tragen. Zellulite, die sich entwickeln wird oder Dehnungsstreifen oder was auch immer. Ich werde dankbar für jeden einzelnen Beweis sein, dass ich noch hier bin, dass es mich noch gibt, dass ich älter werden darf, dass ich da sein darf für meine Liebsten. Ach, ihr wisst es eh, wie es ist. Eine emotionale Achterbahn mit mir. Ich bin nicht einmal so traurig, dass ich jetzt unbedingt so viel weinen möchte. Ich hatte auf jeden Fall traurigere Momente in den letzten Tagen. Das sieht man, glaube ich, auch in der letzten Folge. Danke an dieser Stelle für das Verständnis. Es geht mir eher darum, dass ich so mit vollem Herzen fühle, wie schön es ist, dass wir leben dürfen. Und ich lasse mir das ganz bestimmt nicht von irgendwelchen peinlichen, armen, verunsicherten Seelen nehmen, die mir einreden wollen, ich sei eine Omi. Omi. Ich gebe dir gleich Omi. Talking about Omis, though. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe im Podcast. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich mache ja für das Superwahljahr mit den Omas gegen rechts Videos. Also ich produziere Videos für sie, weil sie sich einfach so stark machen wollen für einen Kampf gegen rechts. No, no, nicht. Und sie wollen auch einfach dazu ermuntern, dass man zur Wahl geht. Am 9.6. ist ja die EU-Wahl. Alle Personen, die mir folgen, wissen eh, wie wichtig ich die finde. Ich sage es gern nochmal dazu. Sie ist nämlich Wegweiser für die Nationalratswahl. Das ist vor allem in Österreich relevant, weil wir, wenn wir nicht sehr gut aufpassen, Herbert Kickl als Kanzler haben, das möchten wir, glaube ich, nicht. Können wir bitte darüber reden, wie peinlich die Wahlplakate sind, allen voran von der FPÖ, irgendein Wilimski, der sich hinstellt und einen Vorhang aufzieht und dann irgendwas schwadroniert von wegen so, keine Ahnung, was auch immer Rechte halt sagen. Ich weiß eh, dass die Personen, die mir hier zuhören, wahrscheinlich nicht die FPÖ wählen und hoffentlich auch nicht die ÖVP, to be honest, weil wenn ich jetzt ein Spiel spielen würde und ich sage euch 3 Zitate, ich garantiere euch, ihr würdet wahrscheinlich nicht bei jedem Zitat wissen, ob so eine ÖVP oder FPÖ abstammt, einfach nur deswegen, weil sie sich mittlerweile so ähneln in ihren Werten und ihren Einstellungen. Weil ich habe mir echt Zitate angesehen, das machen ja viele Medien, dass sie dann sagen, ratet's. Und es ist wirklich nicht so leicht zu erraten, wer was gesagt hat, weil Rechte und Konservative sich sehr, sehr oft die Hände schütteln, ganz egal, ob die Parteifarbe türkis, blau oder schwarz ist. Ich tue mir überhaupt gerade ein bisschen schwer mit Österreich und Deutschland, wie sie zu politischen Diskussionen sich äußern und allen voran, was in Gaza gerade passiert, dass da echt noch immer so eine Dynamik herrscht, dass du antisemitisch bist, wenn du dich gegen das aussprichst. Das ist schon eine sehr erschreckende Realität, der wir uns jeden Tag stellen müssen. Ich meine, wir wissen es alle, dass ein Flüchtlingscamp in Rafah bombardiert wurde. Und es gibt, glaube ich, wirklich einfach nichts mehr, was man dazu sagen kann, außer dass man absolut fassungslos und schockiert ist. Und ich möchte an dieser Stelle ganz klarstellen, dass ich mich natürlich gegen jede Form von Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus stelle. Ich will aber auch dazu sagen, dass es sich in dieser Haltung auf jeden Fall ausgehen muss, dass ich sage, nein, das, was in Gaza passiert, das ist falsch. Da können wir nicht zusehen, ja. Und ich finde, dass Österreich und Deutschland gerade mit der Geschichte, die sie haben, allen voran gegen jede Form von rechter Ideologie, gegen jede Form von Ungerechtigkeit kämpfen müssen. Aber ich finde, es zeigt sich einfach, dass sie so versagen. Und das sieht man in Deutschland auch. Also ich habe ein Video gesehen von Polizeigewalt gegenüber zwei jungen Männern, wo ich einfach merke, hey, der eine ist doch gerade mal, wenn überhaupt, 18. Ich meine, das sind Jugendliche, die sehen so jung aus und die Polizei geht mit so einer Brutalität vor, dass es mir das Herz zerreißt. Gegen diese Polizeigewalt, gegen diese politischen Dynamiken müssen wir uns mit aller Macht wehren. Das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass wir das bisschen an Menschlichkeit, was wir noch haben, dieses Gefühl von Integrität und Common Sense, dass man uns das wegnehmen möchte. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren und das werde ich niemals mit mir vereinbaren können. Ich hätte letzte Woche nach Bosnien-Herzegowina fahren sollen mit SOS Balkanroute. Leider kam das Leben mit sehr schlechten Nachrichten dazwischen. Ich hatte einfach keine emotionale Kraft, dass ich runterfahre, mich mit all dem Leid, mit all diesem Trauma, der Ungerechtigkeit, der Gewalt so face-to-face auseinandersetze. Das hätte ich einfach nicht geschafft und das hätte dann im Endeffekt niemandem was gebracht, weil ich ja mitfahre, damit ich dokumentiere, festhalte und so das the word spreaden kann. Ja? Und das gelingt mir halt nicht, wenn ich fertig bin und keine Kapazitäten habe und die ganze Zeit in Panik und Angst versinke. Deswegen bin ich eh froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich mit Pero auf jeden Fall dieses Jahr noch zumindest einmal, wenn nicht sogar mehrere Male runterfahren werde, ganz bestimmt. Ich habe es für den Sommer geplant, aber ich habe Pero jetzt trotzdem gebeten, dass er mir so ein bisschen Einblick gibt in die Reise, weil ich eben nicht mitfahren konnte und eigentlich hätte ich ja im Podcast darüber gesprochen, deswegen werde ich euch jetzt kurz eine Voice von ihm einblenden. Das ist eine kurze Zusammenfassung in 50 Sekunden, was in Bosnien-Herzegowina passiert gerade und was sie in diesem Flüchtlingscamp an den EU-Außengrenzen gesehen haben, und ich packe euch auch noch den Spendenlink in die Shownotes und genau, ich spiele das jetzt mal kurz ab.
Ich komme gerade aus dem bosnisch-kroatischen Grenzgebiet, konkret bei der Stadt Bihać im Camp Lipa. Und die Situation ist eigentlich wie seit Jahren ein chronischer Skandal. Menschen werden entrechtet, von der kroatischen Grenzpolizei geschlagen. Wir haben diesmal in Anwesenheit der Amnesty-Chefin auch gesehen, wieder Schnittwunden, blaue Flecken. Leute haben uns Fotos gezeigt von blutüberströmten Gesichtern nach Pushbacks. Und das ist etwas, was allzu oft vergessen wird hier, was ausgeblendet wird. Wir dürfen uns nicht an die hässlichen Bilder gewöhnen, sondern wir müssen dranbleiben, gegen diese rechtsfreien Räume an den EU-Außengrenzen kämpfen. Wir konnten ein Gefängnis verhindern, zumindest etwas, und wir kämpfen weiter.
Das muss man kurz mal sacken lassen, okay? Ich meine, die Bilder, die er gesehen hat, die müssen ihn ja auch im Schlaf verfolgen. Ich bin immer so, ich habe den allergrößten Respekt vor Pero, denn egal wie zermürbend die Lage ist, und sie ist sehr zermürbend, ich bin ja jetzt schon mehrere Male mit runtergefahren, er gibt irgendwie immer trotzdem Hoffnung mit, ja. Und es war schön zu sehen, dass sich auch Amnesty International dafür interessiert hat und die waren ja auch mit vor Ort. Das heißt, diese Form der Anerkennung ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und wie Pedro schon sagt, ich meine, ich weiß, dass wir alle Gefahr laufen, an den Bildern abzustumpfen. Das gilt übrigens nicht nur für die EU-Außengrenzen, sondern auch gerade alles, was aktuell passiert. Aber ich kann nur dazu ermuntern, dass man sich nicht darin verliert, ah, ich kann eh nichts machen, deshalb mache ich einfach gar nichts, sondern sich denkt, okay, ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann ein bisschen etwas beitragen, damit es ein bisschen besser wird. Und ich finde, das merkt man bei SOS Balkanroute so sehr. Das ist ein kleiner Verein, Leute. Das ist keine Ahnung, Institution oder NGO, die es seit 50 Jahren gibt und die eine Förderung nach der anderen kann. Ich weiß genau, wie schwierig es ist für SOS Balkanroute, weil ich sehr involviert bin. Und deswegen will ich euch einfach nur mitgeben, schaut's mal, die haben es geschafft, dass ein Gefängnis geschlossen wurde. Das war ein illegal aufgebautes Gefängnis in einem Flüchtlingscamp. Und SOS Balkanroute, diese kleine, kleine Initiative mit sehr, sehr vielen ehrenamtlichen Helfern, wir können auch viel bewegen. Ja? SOS Balkanroute hat es geschafft, dass ein Gefängnis geschlossen wurde, Leute. Das heißt, wir können auch so einige Sachen schaffen. Zum Beispiel können wir verhindern, dass unsere Familie die FPÖ wählt. Ja? Und damit blicke ich jetzt ins Mikrofon, so als ob ich in die Gesichter von Annalenas und Dominiks blicken könnte, also Österreicher ohne Migrationsbiografie. Ich will damit sagen, ihr könnt sehr wohl etwas verändern. Und Und wenn es nur ist, dass eben nicht die FPÖ oder die ÖVP gewählt wird, auch damit habt ihr schon einen großen Beitrag geleistet. Demos besuchen, ja, spenden, wenn das Geldbeutel das erlaubt. Das sind alles Sachen, die man vielleicht zu sich denkt, ah ja, keine Ahnung, ist das wirklich so hilfreich? Ja, es ist sehr hilfreich und ich bin wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst spätestens wieder dort und werde dann auch vor Ort dokumentieren, was abgeht. Aber weil ich das jetzt nicht geschafft habe, würde ich mich freuen, wenn ihr zumindest bei SOS Balkanroute vorbeischaut und ihnen eure Solidarität ausspricht. So, Pero, der Gründer von SOS Balkanroute, und ich sind ja mittlerweile auch Friends. Das ist auch so eine Entwicklung, die ich mir nie gedacht hätte. Also nichts gegen Pero natürlich, sondern einfach so, man rechnet ja oft nicht damit, mit wem man sich dann anfreundet. Und es ist, finde ich, schon ein Thema bei Leuten über 30, wie man neue Freundschaften schließen kann. Und ich gebe gerne den Tipp, dass man über politische Gemeinsamkeiten durchaus irgendwie Freundschaften schließen kann. Ja, also Pero und ich haben uns eigentlich nur kennengelernt, weil wir beide eben mit Geflüchteten gearbeitet haben. Also im Sinne von, ich war journalistisch tätig, er war aktivistisch tätig und so haben wir uns dann irgendwie gefunden. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht immer einfach so easy peasy ist und tatsächlich werde ich oft gefragt, wie man denn Freundschaften schließen kann, wenn man älter ist. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, weil wir die allermeisten Freundschaften entweder in der Schule schließen, an der Uni oder beim Arbeiten. Aber wenn man das alles nicht hat, dann ist es, glaube ich, schon ein bisschen eine Herausforderung und ich habe jetzt auch nicht die perfekte Antwort dafür, aber ich glaube auf jeden Fall, dass man so bei politischen Events wie zum Beispiel Demos oder bei einer Lesung Leute treffen kann, die ähnliche Werte haben und ich finde, das ist viel wichtiger als jetzt zum Beispiel einen ähnlichen Alltag oder einen ähnlichen Rhythmus im Alltag. Das kann natürlich auch wichtig sein, aber eigentlich ist es mir egal, ob meine Leute und meine Friends im Angestelltenverhältnis arbeiten oder ob sie selbstständig sind oder ob sie Karenz machen. Das ist mir weniger wichtig als die Tatsache, wie sind sie politisch zu verbuchen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen will ich es auch gar nicht unterschätzen, dass man zum Beispiel in digitalen Räumen hergeht und sagt, ah, wer ist diese eine Person, wir liken immer die gleichen Sachen oder, keine Ahnung, eine Lesung von XYZ findet statt und ich würde unter die Kommentare schreiben, hey, ich gehe alleine hin, mag jemand mit mir mitgehen. Also ohne Spaß, ich glaube, so Online-Spaces sind durchaus eine Möglichkeit, Friends zu schaffen, Friends zu finden. Ich habe ein paar meiner besten Freundinnen über Instagram kennengelernt, also Jacqueline Scheiber, habe ich angeschrieben, ob sie Teil meines Fotoprojekts sein möchte und sie hat ja gesagt und dadurch ist eine Freundschaft entstanden. Gibt es nicht auch so Dating-Apps, wo man mittlerweile Friends suchen kann? Also ich glaube, Bumble hat sowas doch gemacht. Ich hatte eine Kooperation mit Bumble, deswegen glaube ich, weiß ich das noch. Und auch sonst kann man doch bei OkCupid oder wie die heißen sagen, dass man nur Friends sucht. Ja, ich weiß, es ist dann in der Praxis nicht so leicht wie theoretisch, aber versuchen kann man es. Oder ich mache so queeres Speed-Dating zum Beispiel. Oder beim Geburtstag einer Freundin lernst du eine Person kennen, von der du denkst, ah, mit der könnte ich mich gut verstehen. Dann würde ich wirklich nicht zu schüchtern sein, sondern einfach sagen, hey, geh mal auf einen Kaffee. Traut euch, fragt einfach nach. Fragt einfach diese eine Person, der ich schon 5 Jahre auf Instagram folgt, aus welchem Grund auch immer. Hey, wir sind schon so lange digitale Friends, sollen wir uns mal treffen oder so, ja? Das sind alles Sachen, wo man Mut braucht. Aber ich glaube, genau das ist das Problem, weil wir gesellschaftlich irgendwie nicht lernen, wie kann man neue Leute kennenlernen, also außer es geht um irgendwelche romantischen Konstellationen, wissen wir auch nicht, wie wir tun sollen. Aber in Wahrheit braucht es wirklich einfach nur so ein bisschen Proaktivität und auch so das Gefühl von, okay, ich werde okay damit sein, wenn ich nicht die Reaktion erhalte, die ich mir gewünscht hätte. Aber ja, ich will auf jeden Fall nicht so tun, als ob es nicht schwer wäre. Ich tue mir damit eh auch schwer. Aber ich habe letztes Jahr angefangen, neue Freundschaften so aktiv zu suchen. Nicht zuletzt deswegen, weil ich mir dachte, ah, ich hätte gern mehrere queere Personen in meinem Umfeld, um mich auszutauschen. Aber ja, Ü30, Friends finden, it's not that easy, aber ich will das Ganze ehrlich gesagt mit einer positiven Note beenden, denn ich liebe alle meine Friends, die ich auch später sozusagen kennengelernt habe, also auch in meinen 20ern. Das sind alles Leute, die so mit mir viben, die einfach eine ähnliche Vorstellung haben von was ist wichtig im Leben, was ist nicht wichtig, die checken, dass Freundschaft nicht ist, oh mein Gott, ich muss mich die ganze Zeit schlecht fühlen, wenn ich die Person nicht treffen kann, sondern sie verstehen, dass man halt spontan mal absagt oder dass man sich nicht so viel meldet, wie man sich gerne melden möchte, aber im Grunde ist da immer eine Liebe da und das Wissen, ich meine es gut für die Person und die Person meint es gut mit mir. Und ich habe diese Friends und ich bin unfassbar dankbar und ich glaube wirklich, dass ich mit, keine Ahnung, Anfang 20 nicht so gut darin war, eine Freundin zu sein, wie ich es jetzt bin. Also ich habe einen komplett anderen einen anderen Wert für Freundschaften, als ich es damals hatte. Denn natürlich bin ich auch groß geworden in dieser Idee von, der größte Traum einer jeden Frau ist Hausmann, Kind. Und ja, natürlich haben da auch Freundinnen Platz. But let's be real, eigentlich dreht sich das Leben ja nur um den Partner und um die gemeinsame Zukunft, die man macht. So, das ist auch schön und das verurteile ich auch nicht. Ich bin ja auch in einer glücklichen, monogamen Beziehung, darum geht es mir gar nicht. Aber es geht darum, dass ich sagen möchte, Friends haben einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert in meinem Leben und sollten auch in dem Leben anderer einen wichtigen Stellenwert haben. Denn wer sind die Leute, die dich aufklauben, wenn dein Ex dich auf einmal betrogen hat? Hm? Wer sind die Friends, die wissen, was du dir zum Geburtstag wünschst oder wo du noch nie warst, aber gern hin möchtest? Das sind alles Friends und die haben es verdient, dass man auf sie achtet und für sie da ist. Und ich glaube, dass bei neuen Freundschaften, die ich jetzt schließe, mir ganz wichtig ist, dass ich mir Zeit nehme. Also ich würde mich auf gar keinen Fall in eine neue Freundschaft stürzen, genauso wenig, wie ich mich in eine neue Beziehung stürzen würde. Einfach nur aus dem Grund, dass ich glaube, Dinge brauchen manchmal Zeit, um sich zu entwickeln. Ich will die Person ja erstmal kennenlernen als Person und nicht als gute Freundin von mir, sondern eher so losgelöst von meiner Person, um zu sehen, wer ist dieser Mensch eigentlich? Und dann nähert man sich an und nach entsteht dann eine Freundschaft, die intensiver werden kann oder weniger intensiv oder gar keine Freundschaft, ist ja auch okay. Aber dieses Stressen und so, wir sind direkt Besties, ich habe eh schon im Podcast oft darüber gesprochen, I don't like that. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist und meine besten Freundschaften sind immer daraus entstanden, dass man sich eben Zeit genommen hat. Das ist auch sehr individuell, also ich will jetzt keinen Zeitrahmen nennen, aber so quasi so, dass es sich richtig anfühlt und ohne gestresst und mit einer falschen Erwartungshaltung reinzugehen. Einer der größten Gründe, warum ich es liebe, älter zu werden, sind auch meine Freundschaften, weil ich einfach merke, wie sie sich entwickeln, wie wichtig sie sind und wie schön sie sind und ich kann einfach gar nichts damit anfangen. Jetzt komme ich wieder zum Anfangspunkt mit diesem, oh mein Gott, du bist älter geworden, oh mein, was heißt das für dich? Ja, einen Tag nach meinem Geburtstag hat mich eine Person aus meinem Grätzl, so ein kleiner Markt Standbesitzer gefragt, ob ich mich schon vom Schock erholt habe von meinem Geburtstag und ich war so, Schock? Das ist ein Geschenk, habe ich gesagt. Also wirklich genauso kurz gefasst und er war so richtig so, ja, voll, stimmt. Und das Geschenk sind eben auch meine Friends, die ich mit Mitte 21 getroffen habe. Nicht alle sind quasi so spät zu mir gekommen. Also ich habe durchaus auch Friends, die ich schon habe, seit ich 18, 19 bin. Aber ich will nur sagen, älter werden is really a blessing auf mehrere Arten und aus verschiedenen Gründen. Wir kommen jetzt aber langsam echt schon zum Ende der Folge. Und zwar mache ich jetzt die Wie geht's-Frage der Woche. Ich schaue jetzt gerade nur, wo sie ist. Ah ja, da ist sie ja. Soll ich einer Freundin sagen, dass ihr Boyfriend low-key problematisch ist oder nicht? Ich finde, das ist eine extrem wichtige Frage, der wir uns alle stellen müssen, auch wenn es unangenehm ist. Ich persönlich würde es jeder meiner Freundinnen sagen, das ist etwas, was ich schon erlebt habe, also nicht nur einmal und das ist eine sehr unangenehme Situation. Also ich verstehe, dass du so ein bisschen zurückhaltend bist oder unsicher, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Ich würde ein paar Dinge beachten, zum Beispiel wäre ich nicht belehrend. Es geht jetzt nicht darum, dass du von oben herab ihr erklärst, wie blöd sie quasi ist, dass sie das nicht sieht. Und ich würde sie auf gar keinen Fall schämen, dass sie mit ihm zusammen ist oder eben, dass sie nicht sieht, dass er problematisch ist, weil damit erreichst du gar nichts. Das Einzige, was dann passieren könnte, ist, dass sie sich von dir distanziert oder nicht mehr teilt, was so passiert und das möchtest du nicht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du möchtest. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, möglichst nüchtern, soft und konstruktiv zu erklären, warum der Boyfriend problematisch ist. Und idealerweise hast du auch Fakten und Belege. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht, weil es natürlich auch oft eine Gefühlssache ist, ja. Aber in Wahrheit wissen wir ja eh schon, dass es gewisse Muster gibt, die es begünstigen, dass sich jetzt jemand problematisch verhält. Ich weiß jetzt nicht genau, was er gemacht hat. Ich nehme jetzt einfach mal an, das ist so ein klassisch patriarchal getrimmter Boy, der vielleicht ein bisschen zu viel mansplained und, keine Ahnung, einfach Sachen macht, die nicht in Ordnung sind. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, aber ich nehme einfach mal an, es hat mit dem Patriarchat zu tun und der Tatsache, dass fast alle Beziehungen sind betroffen vom Patriarchat. Die Frage ist nur, wie geht man innerhalb der Beziehung damit um? Und für mich klingt es so, als ob deine Freundin nicht wirklich, keine Ahnung, irgendwas dagegen tut, dass ihr Boyfriend halt problematic ist. Ich finde, du musst trotzdem Verständnis zeigen und einsehen, dass sie vermutlich einen Moment brauchen wird. Ich glaube sogar, sie könnte in den Verteidigungsmodus switchen, was natürlich sagen wir so, suboptimal ist, aber ich würde trotzdem mit Nachsicht an die Sache herangehen, weil sie ja in einer Beziehung ist mit einem Typen, der problematisch ist. Das ist ja richtig mies und das wünschst du ja nicht und das will man ja auch nicht für sich selbst. Deswegen braucht sie wahrscheinlich so ein bisschen, um das zu akzeptieren oder zu begreifen. Ich glaube, in erster Linie geht es halt wirklich darum, dass du möchtest, dass es ihr als Freundin gut geht. Ich glaube aber durchaus, dass wir gesellschaftlich gesehen die Verantwortung haben, Leute in die Schranken zu weisen, die problematisch sind. Also auch losgelöst von einer Freundin. Wenn dieser Typ jetzt, keine Ahnung, homofeindliche Witze macht oder sich rassistisch äußert, dann finde ich schon, dass es in unserer Verantwortung ist, als Mitmenschen, dass wir sagen, hey, so geht das aber sicher nicht, ja? Und falls es halt gar nichts bringt und sie gar nicht einsieht, dass er so ist, wie er ist, dann würde ich ganz ehrlich gesagt keine Zeit mit ihm verbringen. Ich würde einfach sagen, ja, du, I love you, aber ich will nicht mehr mit diesem Mann an einem Tisch sitzen. Ich habe Freundinnen dadurch verloren und ich kenne viele andere Personen, die in der ähnlichen oder gleichen Situation waren und das ist schmerzhaft, aber ich finde, eine Freundschaft muss es aushalten, dass man sagt, nein, mit dem will ich nicht auf Urlaub fahren und bei dem will ich auch nicht so tun, als ob einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. So der Aftermath, ob du deine Freundin im Worst Case verlierst, musst du, glaube ich, auch mitbedenken und ich würde mich vorab darauf vorbereiten, dass das passieren könnte. Es muss nicht passieren, finde ich, aber wie gesagt, ich habe leider schon die eine oder andere Situation erlebt, bei der sich eine Freundin von mir distanziert hat, obwohl der Typ echt mies war. Und bei einer Freundin war das im Speziellen auch so, aber die hat mir nicht die Freundschaft gekündigt, sondern sie hat das einfach ausgehalten, dass ich quasi diesen Blick auf ihre große Liebe habe. Und nach ein paar Jahren hat sie sich von ihm getrennt, because turns out he's toxic as fuck. Und ich will damit sagen, dass unsere Freundschaft bestehen geblieben ist, einfach nur, weil wir es geschafft haben, uns von der Tatsache abzugrenzen, was ich von ihm halte und was sie von ihm hält. Und ich will jetzt aber schon dazu sagen, dass ich es echt schwierig finde, wenn man Friends hat, die halt die urproblematischen Partner haben. Das ist so eine schwierige Sache und so eine schwierige Ausgangslage und da braucht es auch viel Geduld. Deinerseits, dass du dir nicht irgendwann denkst, das ist mir eigentlich zu blöd, ja. Und solange sie nicht in Gefahr schwebt und sie nicht komplett irgendwie finanziell abhängig ist oder whatever, whatever, würde ich schon sagen, dass du sie in die Verantwortung ziehen kannst, wobei immer mit Vorsicht, denn wie gesagt, wir sind alle von diesen patriarchalen Dynamiken in Beziehungen betroffen. So, kommen wir jetzt kurz zu der Empfehlung der Woche. Ich liebe ja Serien und ich will ja am liebsten immer nur Serien vorschlagen als Empfehlung der Woche, aber ich versuche es so ein bisschen so abzugraden. Aber heute empfehle ich euch wieder eine Serie und zwar der Dropout. Ich habe den Podcast dazu gehört. Ich glaube, es ist ein BBC-Podcast. Ich weiß es nicht, aber es gibt eine Serie dazu auf Hulu. Es geht um eine junge, privilegierte weiße Frau, die eine Idee für ein medizinisches Werkzeug hat, sozusagen, und danach kommt halt quasi raus, was da alles schiefgegangen ist und es ist einfach mega spannend gemacht. Ich will nicht zu viel sagen, aber ich mag die Serie auch einfach deswegen, weil die ganze Zeit so Songs aus den Anfang 2000ern gespielt werden. Teilweise die urräudigen Songs, aber ich liebe es einfach, weil es so ein krasser Kontrast ist zu so einer, wie sagt man, sehr ästhetisch produzierten und teuer produzierten Serie und dann kommt einfach so ein Banger aus den 2000ern, die ich im Club gehört habe, als ich noch weggegangen bin. Wir sind schon fast fertig. Die gute Tat der Woche sieht diese Woche so aus, dass wir auf die Katzen unserer Nachbarin aufpassen. Das machen wir eh immer wieder mal. Und jetzt ist es wieder soweit und das halte ich für sehr, sehr süß. Aber ich bin auch hier wieder so, wo ich mir denke, ist das wirklich eine gute Tat für andere oder tue ich mir selbst einen Gefallen? I don't know. Die Zeit ist um. Ich muss jetzt andere Sachen machen, unter anderem ein Video schneiden und diesen Podcast schneiden. Das mache ich, glaube ich, zuerst. Außerdem geht heute ein Text online, den ich für eine feministische NGO geschrieben habe. Es geht um die Pride und um straighte Personen. Kann man sich ja gerne auf Instagram ansehen, wenn man möchte. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Ich glaube, in 2 oder 3 Wochen kommt dann wieder ein Special Guest. Jetzt seid ihr erstmal mit mir alleine. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Falls ja, kann ich ja zwischendurch Tito einbauen, wie er einfach ins Mikrofon schnarcht. Ich glaube, das würde allen von euch gut gefallen und euch beruhigen. Danke, dass ihr zugehört habt. Lasst mir bitte 5 Sterne da, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist auch okay. Wie man in Österreich sagen würde, Baba, Babaci. Es wird schon passen. Es wird schon passen, einfach das Lebensmotto.